Ja, also ich möchte euch heute die Predigt halten und ich sage es gleich vorneweg, ich habe keinen Bibeltext ausgesucht, über den wir heute reden, und es geht auch nicht direkt um Weihnachten, vielleicht indirekt, aber nicht direkt, und es ist kein Bibeltext, sondern ein Thema, um das es gehen soll, und auf dieses Thema bin ich gekommen durch ein Video. Das ist ein sogenannter Poetry Slam gewesen, also es ist einfach ein Gedicht, ein bisschen ein modernes deutsches Gedicht sozusagen, und dieses Gedicht hatte den Titel "Wenn Jesus heute wiederkäme". Im gewissen Sinne auch ein weihnachtliches Thema. Und als ich das Thema vorbereitet habe, habe ich gedacht, wenn Jesus heute wiederkäme, müsste ich die Predigt da gar nicht halten. Aber Jesus kam nicht wieder bis jetzt. Und deshalb will ich euch die Gedanken, die ich aus der Bibel rausgefunden habe, zu diesem Thema mitteilen. Und ich möchte gleich vorneweg sagen, das Thema ist ja eschatologisch gesehen, also auf der Endzeit gesehen, sehr kompliziert, und ich habe auch sehr wenig Ahnung davon, das muss ich zugeben. Und ich will auch heute nicht drüber reden, ob es jetzt diese Wiederkunft von Jesus die Entrückung ist oder wenn Jesus irgendwann mal am Ende wiederkommt und die ganze Erde vernichtet wird und so. Darum soll es heute nicht gehen. Es ist heute nicht wichtig, wie ihr das seht. Versteht es einfach als die sogenannte Entrückung, dass die Gemeinde sozusagen irgendwann im Himmel sein wird. Ja, beim Vorbereiten habe ich gemerkt, das ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Und bevor ich so richtig loslege sozusagen, will ich erstmal mit euch darüber reden, wie Jesus wiederkommt. Beziehungsweise was die Wiederkunft für uns zu bedeuten hat. Und zwar im 1. Korinther 15, Vers 19 steht über die Wiederkunft: "Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen." Und ein paar Verse später schreibt Paulus: "Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot." Also wir merken, die Wiederkunft von Jesus hat die Bedeutung, dass es unserem Leben erstmal einen Sinn gibt überhaupt, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist, sondern dass es danach erst richtig losgeht. Und jetzt wollen wir ein bisschen genauer darauf eingehen, wie Jesus überhaupt wiederkommt. Und wir haben jetzt schon 1. Korinther 15 gelesen, das ist ein Kapitel, da geht es sehr um die Wiederkunft von Jesus. Und da ist es ein bisschen genauer beschrieben, wie das ablaufen wird. Ab Vers 51. "Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden." Und sehr ähnlich steht es nochmal im Thessalonicher, da geht es genau um das gleiche Thema, um die Wiederkunft von Jesus. Ab Vers 15, da schreibt Paulus: "Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit." Also hier ist das ein bisschen geschildert, wie das dann abläuft, wenn Jesus irgendwann mal wiederkommt. Als erstes gibt Gott den Befehl, dass, kann man das lesen hier? Ja. Gott gibt den Befehl, dass sozusagen Jesus wiederkommt. Wir wissen, es weiß niemand, wann Jesus wiederkommt. Die Engel wissen es nicht, Jesus selbst weiß es nicht mal. Deshalb, wenn irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, dann gibt Gott den Befehl und dann hört man die Stimme von dem Erzengel, der wird losschreien oder ich weiß genau, wie das abläuft, und man wird eine Posaune hören und dann wird man sehen, wie Jesus in der Wolke, so wie er gegangen ist, wieder zurück auf die Erde kommt. Als nächstes werden die Toten auferstehen, deshalb Bina und ich, wir wohnen mit Wohnzimmerblick auf den Friedhof, das wird wahrscheinlich ein Riesenabenteuer, wenn dann die ganzen Toten dort auferstehen. Aber die werden nicht mit ihren halb verrotteten oder schon ganz verrotteten Skeletten auferstehen, sondern die kriegen einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Und dann ist dort Riesengetummel. Und wir, die wir leben, wir werden überkleidet werden. Also wir kriegen auch einen neuen Leib, müssen aber nicht sterben, um den zu kriegen. Übrigens, wenn Paulus hier schreibt, wir, die wir leben, dann kann man ja meinen, Paulus hat gedacht, er wird selber nicht sterben müssen, wenn Jesus wiederkommt, sondern er wird einfach überkleidet werden. Was vielleicht auch so ist, ich weiß es nicht, aber dieser Satz ist ja trotzdem richtig, weil wir, die wir leben, geht davon aus, Nur Leute, die leben, können diesen Satz lesen und nur für die Leute können das auch gelten. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Ja, und wenn dann alle auferweckt sind und alle diesen neuen Leib haben, dann werden wir alle mit Jesus in den Wolken in den Himmel hinauf aufrücken, hochfliegen. Das kann man sich nicht so richtig vorstellen, weil man es halt noch nicht erlebt hat und noch nur einmal erleben wird. Aber ich denke, das wird dann ganz cool. Ja, und ich habe auch schon oft gehört, dass Menschen Angst haben, dass sie das verpassen werden, die Entrückung. Und es ist ja auch manchmal komisch, wenn man mit dem Auto auf einer Straße fährt, außerorts, wo immer Verkehr ist und an dem Tag kommt kein Auto entgegen. Man denkt, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oder man ist an irgendwelchen Orten, wo immer Betrieb ist und es ist einfach keiner mehr da. Aber ich denke, dieser Text, der will ja auch genau darauf abzielen, uns das zu zeigen, dass man das auf keinen Fall verpassen wird, wenn dieser Moment stattfindet. Es wird ein akustisches Zeichen geben, es wird die Posaune zu hören sein und die Stimme von dem Erzengel. Und es wird für die Leute, die nicht hören können oder, keine Ahnung, taub sind, für die wird es noch ein optisches Signal geben. Man wird sehen, wie Jesus in den Wolken kommt und die ganzen Gläubigen dann wieder hochmachen. Also verpassen wird man das auf keinen Fall. Und eine Frage, die auch damit verbunden ist, ist die Frage, ob wir uns überhaupt sicher sein können, dass wir damit dabei sind. Das können wir vielleicht überschreiben mit dem Begriff Heilsgewissheit, wo auch in der Jugend schon oft die Frage war, gibt es eigentlich so eine richtige Gewissheit, dass man gerettet ist? Und ich habe mir in Vorbereitung da im Bibellexikon die ganzen Stellen durchgelesen, wo es um dieses Thema geht. Und es kommt im Neuen Testament unglaublich oft das Wort Gewissheit des Glaubens vor oder allgemein das Wort Gewissheit. Und wenn euch das auch interessiert, dann nehmt einfach mal ein Bibellexikon und ihr werdet keine 2 Minuten brauchen, bis ihr 3, 4 Stellen gefunden habt, die bezeugen, dass es diese Heilsgewissheit gibt. Ja, aber jetzt dort näher drauf einzugehen, würde natürlich zu viel Zeit kosten. Nein. Wir haben noch viel vor und zwar als nächstes will ich mal kurz über die Frage reden, wann kommt Jesus wieder? Ich will es nur kurz anreißen, weil es auch ziemlich kompliziert ist und es steht auch viel dazu in der Bibel drin, wann Jesus wiederkommt. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht so gut damit aus, mit diesen ganzen Dingen. Man könnte da noch viel Zeit investieren, sich damit auseinanderzusetzen, was, denke ich, auch sehr interessant ist. Aber 2 Stellen, die mir dazu eingefallen sind, die diese Zeit auf jeden Fall auch prägen werden, stehen im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Das bezeichnet diese Zeit, die dann sein wird, bevor Jesus wiederkommt. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und das andere, was mir noch dazu eingefallen ist, dieser andere Vers, der ist auch relativ bekannt, von der Endzeitrede von Jesus. Matthäus 24, Vers 37 steht, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wie es in den Tagen Noahs war, können wir uns ungefähr vorstellen. Ungefähr so wie in dieser ersten Bibelstelle aus Timotheus. Ich denke, das beschreibt diese Zeit ganz gut. Und so, diese Eigenschaften werden die Zeit prägen, bevor Jesus wiederkommt. Aber im Vers davor steht, im Vers 36, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Also wir können viel spekulieren, wann Jesus wiederkommt, wir werden es nicht wissen. Und es gibt auch schon viele Leute, die schon viel spekuliert haben. Gerade ich habe mich damit beschäftigt mal. Die Zeugen Jehovas haben im ersten Jahrhundert nach ihrer Entstehung 3 oder 4 Mal versucht, dieses Datum von Jesu Wiederkunft sozusagen zu berechnen. Und wir wissen alle, dass sie gescheitert sind, weil Jesus bis jetzt noch nicht wiedergekommen ist. Ja. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir, wenn wir gläubig sind, mit ihm im Himmel sein und dann beginnt sozusagen der beste Abschnitt unseres Lebens. Und bei der Vorbereitung habe ich mich dann trotzdem gefragt und darum ging es auch in diesem Video, was ich angeguckt habe, dass Jesus heute wiederkommt, wollen wir das überhaupt? Wenn Jesus wiederkommt, ist im Grunde die gleiche Aussage wie, wenn ich heute sterben würde. Und Paulus schreibt dazu was im Philipperbrief, im Philipper 1, genau zu diesem Thema. Und zwar, das ist relativ bekannt, der Text. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben, und bei euch allen sein werde und zu eurer Förderung und zur Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Das sind starke Worte, oder? Also wer von uns kann sowas mit gutem Gewissen, mit reinem Gewissen sagen, was der Paulus hier sagt? Paulus wird hier von zwei Dingen bedrängt. Einmal bei Christus zu sein, also im Himmel zu sein, was auch viel besser wäre, wie er sagt. Und auf der anderen Seite aber auch anderen Leuten doch im Glauben zu dienen, auf der Erde hier zu bleiben. Und mir geht es so, und ich denke auch vielen von euch geht es so, wenn wir nicht gerade bis zum Hals in Problemen stecken und irgendwelche Krankheiten haben, dann wollen wir gar nicht unbedingt, dass Jesus jetzt schon wiederkommt. Wir wollen vielleicht, dass am Ende alles gut wird und wir irgendwann mal bei Jesus sind, aber wenn wir ehrlich sind, wollen wir eigentlich nicht unbedingt, dass Jesus heute kommt, sondern vielleicht erst ein bisschen später. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Und da sind mir einige Gründe eingefallen. Zum Beispiel könnte das sein, weil wir uns noch nicht so richtig bereit fühlen, weil irgendwie noch Sünde in unserem Leben ist oder Sünde in unserem Leben noch herrscht. Fühlen wir uns nicht bereit, weil wir einigen Menschen noch von Jesus erzählen wollen, das Evangelium weiter erzählen wollen, aber bisher uns einfach noch nie getraut haben. Vielleicht wollen wir auch noch unbedingt unsere Jugendzeit oder unser Rentner-Dasein genießen, auf das wir jetzt so lange vielleicht gewartet haben. Oder vielleicht geht es uns ja auch einfach so gut auf der Erde, dass wir die Zeit hier, die wir noch haben, eigentlich voll auskosten wollen. Und ich will auf die Fragen, die ich jetzt gestellt habe, nochmal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar als erstes auf die Frage, wollen wir vorher vielleicht noch irgendwas erleben auf die Erde oder noch irgendwelche Ziele erreichen? Und der Text, der mir dazu eingefallen ist, da steht in Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und der Vers, um den es mir hier besonders geht, ist der Vers 2, den habe ich auch rot markiert. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Also ich kenne den Vers so, seid aufs Himmlische bedacht und nicht aufs Irdische. Das ist vielleicht ein bisschen realitätsnaher. Und ich denke, gerade für uns in Deutschland ist es eine riesen Herausforderung, wo es uns hier so gut geht und wir so viel haben. Man kann nach so vielen Dingen trachten und es ist für uns vielleicht auch normal, nach so vielen Dingen zu trachten, die aber eigentlich in ihrem Kern irdisch sind, also vergänglich heißt es einfach bildlich gesprochen. Beziehungsweise gibt es zumindest bei mir im Leben, bei euch denke ich auch noch viele Dinge, die wir einfach noch erleben wollen, noch erreichen wollen, bevor Jesus dann wiederkommt oder bevor wir sterben. Und Beispiele, die mir eingefallen sind zu dem Thema, sind zum Beispiel, dass man eine Familie gründen will, man will noch irgendwelche Reisen unternehmen, man will ein schönes Haus bauen, einen wunderschönen Garten davor haben, man will sich finanziell absichern und Geld verdienen, Karriere machen, beruflich aufsteigen, man will sich irgendwie Wissen aneignen, Beziehungen aufbauen zu anderen Leuten und den Luxus genießen, den wir hier noch haben und gesund bleiben, gesund werden. Es gibt, denke ich, unendlich viele Dinge, die man sich als Ziel setzen kann, die man unbedingt noch erreichen will und das ist bei jedem anders. Und das sind aber Dinge, die unseren Fokus von dem Himmlischen auf das Irdische richten, weil es halt irdische Dinge sind. Und Paulus schreibt halt hier, trachtet nicht nach dem Irdischen. Und da habe ich mir mal ein Zitat aufgeschrieben von Jim Elliot, von dem kommen heute auch noch zwei, drei andere Zitate, das finde ich sehr zu dem Thema passt. Und zwar hat er gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Also auch hier wieder das Himmlische und das Irdische. Ja, ein anderes Thema, was mir noch eingefallen ist und eine Bibelstelle dazu, steht im 1. Korinther 3, ab Vers 11. Dort geht es um das sogenannte Preisgericht. Wenn ihr jetzt damit nichts anfangen könnt, dann das ist nicht das Gericht, vor dem irgendwann mal alle Menschen stehen werden, wo da entschieden wird, Himmel oder Hölle, sondern das ist sozusagen Gericht für Gläubige, wo entschieden wird, wie die Belohnung ausfallen wird. Da geht es um Werke, die Werke, die man als Christ hier auf der Erde getan hat. Und dort können wir mal lesen, was dort steht. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und als ich diesen Text gelesen habe, bin ich auf diese Frage gekommen, wollen wir wirklich unser ganzes Leben damit verbringen, Feuerholz zu sammeln? Das ist jetzt natürlich bildlich übertragen und nicht wörtlich zu nehmen. Ich denke, es sollte uns viel wichtiger sein, Gold, Silber und kostbare Scheine zu sammeln. Also Dinge, die im Himmel noch bleiben, die unvergänglich sind und die, denke ich, einfach ein Symbol sind für gute Werke. Was jetzt gute Werke sind, ich denke, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Das würde auch einen Zeitrahmen sprengen. Aber wenn man gerade einen Jakobusbrief liest, da gibt es so viele Beispiele von guten Werken. Ja, noch was anderes, was mir zu diesem Thema eingefallen ist, steht in Petrus. Und zwar im 1. Petrus 2, dort spricht Petrus die Gläubigen an als Gäste und Fremdlinge. Und was Gäste und Fremdlinge auszeichnet, ist, dass sie sich nicht niederlassen und dass sie nur auf der Durchreise sind sozusagen. Und so sind wir auch auf dieser Welt nicht Leute, die sich niederlassen sollen, sondern wir sind nur auf der Durchreise. Und sowas Ähnliches steht auch noch im 2. Timotheusbrief. Dort schreibt Paulus an den Timotheus: Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Was ja die gleiche Aussage ist: Ein Soldat an der Front, der baut sich dort kein Haus, sondern der kämpft. Und genauso sollten wir das, denke ich, auch tun. Und uns nicht mit irdischem bezürzen, sondern aufs Himmlische bedacht sein. Und oft geht es uns hier in Deutschland ja ziemlich gut und wir denken gar nicht dran, dass Jesus irgendwann mal wiederkommt. Und wenn wir dran denken, dann wollen wir das eigentlich auch gar nicht jetzt schon unbedingt. Aber auch wir in Deutschland kommen irgendwann mal an den Punkt, wo wir vielleicht krank werden oder irgendwelche Probleme, Ängste, schwere Entscheidungen vor uns stehen. Und wir uns dann einfach nur wünschen, bei Jesus zu sein, dass es endlich vorbei ist. Aber auch an dem Punkt müssen wir uns fragen, wollen wir bei Jesus sein, weil wir ihn lieben, oder wollen wir bei Jesus sein, dass endlich einfach alle Probleme aufhören? Ich will die Frage einfach mal so stehen lassen zum drüber nachdenken. Ja. Die zweite Frage, über die ich reden will, ist, fühlen wir uns nicht bereit, weil wir uns noch von Sünden trennen wollen oder noch von Sünden trennen müssen? Und ich denke, jeder von uns kämpft mit Sünde, zumindest sollte das so sein, und wir wissen auch, Sünde ist gegen Gott, Gott will nicht, dass wir sündigen, und Sünde bringt uns weg von Gott, dämpft den Heiligen Geist in uns, dämpft auch diese Heilsgewissheit und die Freude, die wir eigentlich haben sollten. Und ich persönlich glaube auch, dass Sünde letzten Endes dazu führen kann, dass man komplett von Gott abfällt, also sozusagen seine Errettung verliert, wenn man irgendwann mal nicht mehr dagegen kämpft. Und die Bibel gibt aber viele Verheißungen an Christen zum Thema Sünde. Zum Beispiel in Römer 6, Vers 14 steht: Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und in Galater 5 schreibt Paulus auch, dass wir im Geist wandeln sollen, damit wir die Sünde nicht vollbringen. Und trotzdem ist extrem oft auch die Aufforderung in der Bibel, dass wir nicht sündigen sollen. Also einerseits die Verheißung, dass die Sünde nicht herrschen wird über uns. Und auf der anderen Seite aber auch die Aufforderung, die Sünde soll nicht über uns herrschen. Hebräer 12, Vers 1 steht: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Es steht zum Beispiel auch noch im 1. Johannesbrief öfters die Aufforderung, dass wir nicht sündigen sollen. Ich fand Leonard Ravenhill, wenn euch der Name was sagt, das ist ein englischer Prediger, ich habe das Zitat, was ich jetzt gleich vorlese, mal versucht, ordentlich auf Deutsch zu übersetzen. Ich hoffe, es verliert nicht seine Bedeutung dabei. Der hat gesagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Erde. Nicht schwarz und weiß, nicht reich und arm. Es gibt Menschen, die tot sind in Sünden, und es gibt Menschen, die tot sind gegenüber der Sünde, also der Sünde gestorben sind. Auf Englisch heißt es dead in sin and dead to sin. Da wirkt das Zitat noch ein bisschen besser. Und John Owen, der hat mal gesagt, töte die Sünde oder sie wird dich töten. Finde ich auch sehr eindrücklich, dieses Zitat. Und natürlich müssen wir einen klaren Unterschied machen zwischen in Sünde fallen und mit beiden in Sünde reinspringen. Wenn man mit beiden Beinen in Sünde reinspringt, im übertragenen Sinne, dann ist das, was gewohnheitsmäßig ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man einfach die Sünde liebt. Und trotzdem müssen wir uns bewusst sein, wie schlimm Sünde eigentlich ist. Und ich habe mal eine Predigt angehört, die war auch Englisch, aber ich versuche es auch ein bisschen zu übersetzen. Die hieß, Heiligung ist nicht passiv. Das ist ein bisschen überspitzter Titel und ich versuche das ein bisschen zu erklären. Passiv, mit passiv ist gemeint, dass wir nur beten, um uns zu heiligen. Also beten gehört natürlich dazu. Wir beten darum, Gott, bitte helf mir aus der Sünde. Und wir werden es auch nie schaffen, ohne Gott aus dieser Sünde rauszukommen. Und bei uns wird das immer sehr betont, weil es einfach dazu gehört. Aber wenn Paulus sagt, im Galater 3, Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, oder an anderer Stelle sagt auch, legt ab den alten Mensch, dann ist es nichts Passives, sondern dann ist es was Aktives, was man machen muss. Wenn wir manchmal so mit Sünde kämpfen und dafür beten, dann ist es, glaube ich, manchmal so, wie wenn wir zu Gott sagen, wenn Gott zu uns sagt, leg die Sünde ab, und wir sagen, Gott, bitte hilf mir, die abzulegen. Und dann sagt Gott, leg's ab und bitte hilf mir, das abzulegen. Ja, manchmal muss man einfach machen. Und ein Grund, warum uns das oft zu schwer fällt, Sünde abzulegen, ist, glaube ich, auch, dass wir viel zu wenig Zeit mit Gott verbringen und viel zu wenig in der Bibel lesen. Und ein Zitat auch von Jim Elliot wieder, der das, finde ich, ziemlich gut zusammenfasst, dieses Thema, ist, zu diesem Zweck wurden die biblischen Bücher geschrieben, um ein Gnadenmittel zu sein beim Kampf gegen die Sünde. Ich wünschte, die Christen würden sie lesen. Ihr Leben wäre nicht so mit Sünden gespickt. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt keine Werksgerechtigkeit lernen, dass man, wenn man keine Sünde macht, in den Himmel kommt oder so. Aber ich glaube, dieses aktive Kämpfen gegen Sünde ist ein Teil von unserem Christsein, den wir lieber ausblenden und nie so gern hören. Und ich denke, deshalb müssen wir auch manchmal uns eingestehen, dass wir dann vielleicht sagen, Jesus, komm lieber noch nie heute, weil ich will eigentlich noch diese Sünde in mir töten. Ja, der dritte Frage, über die ich noch reden will, ist, fühlen wir uns nicht bereit, weil wir einigen Menschen noch das Evangelium verkündigen wollen, noch von Jesus erzählen wollen. Und das ist ja im Grunde auch genau das, über was Paulus im Philipper 1 vorhin geschrieben hat, dass dieses eine, wonach es ihm drängt, warum er auch lieber auf der Erde bleiben will. In dem Video, was wir dann angucken wollen, da ist eine Zeile aus diesem Gedicht. Würden wir Jesus heute erwarten, wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden? Und ich glaube, das ist ein sehr treffender Satz und ich denke, das ist wirklich so, weil wenn wir wüssten, dass Jesus genau in einer Woche wiederkommt, Sonntag, am 2.1., dann würden wir, glaube ich, allen Leuten von Jesus erzählen und noch versuchen, so viele Leute wie möglich zu retten. Aber und wenn Jesus uns den Befehl gibt, Matthäus 28, geht hin und macht Jünger, dann ist es ein klarer Befehl. Und dann heißt es ja auch, dass nicht die Leute zu uns in eine Gemeinschaft kommen, sondern dass wir hingehen sollen zu den Leuten. Und wir können es auch nicht erwarten, dass die Leute zu uns kommen. Und weil wir gerade so einen klaren Befehl haben, denke ich, versucht uns der Teufel auch extrem davon abzuhalten. Und deshalb vergessen wir, denke ich, auch oft, wie wichtig das eigentlich ist. Und als ich mal durchs Alte Testament gelesen habe, da bin ich an der Stelle hängen geblieben im Hesekiel 33. Die finde ich irgendwie sehr prägend zu dem Thema. Und die ist an den Hesekiel direkt gerichtet, aber ich denke, die gilt auch für uns heute. Dort steht, nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben, und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt, und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er um seine Sünde willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Ich will jetzt keine Angst machen oder so mit diesem Satz. Und ich weiß auch nie, was genau das bedeutet, dass Gott das Blut von deiner Hand fordert, wie es hier steht. Aber ich denke, aus diesem Vers wird ziemlich deutlich klar, auf diesen Versen wird klar, dass wir eine große Verantwortung haben und wir das auch nicht zu locker nehmen sollten, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Und oft fehlt uns da der Mut, aber ich habe da bei meinem Handy als Hintergrund ein Zitat von Charles Studd, das ich mich auch immer wieder daran erinnere und ich finde es sehr gut und ist auch Englisch, aber da hat jemand das sich sehr bemüht, das auf Deutsch zu übersetzen, dass es sich sogar reimt. Und das will ich euch mit euch teilen. Und zwar auf Englisch heißt Only one life to presume be passed, only what's done for Christ will last. Also auf Deutsch übersetzt, nur ein Leben, das bald wird vergehen, Nur was für Christus getan, bleibt bestehen. Und bevor ich dann am Ende nochmal zusammenfasse, möchten wir jetzt zusammen dieses Video angucken. Das geht 5-6 Minuten und es ist ziemlich schnell. Aber selbst wenn du nur die Hälfte daraus mitnimmst, dann wäre das sehr beeindruckend, weil es wirklich auch sehr viele tiefgründige Gedanken sind.
Wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Oder denke ich oft an Dinge, die morgen sind? Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, gespannt nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet? Und in meinem Alltag, oft am Wandern, setze ich hadernd einen Gedankenstrich. Ende da, wo es enden sollte, noch lange nicht, weil das kann ich gut. In meinem irdischen Hamsterrad spazieren, tägliche Kreise um mich ziehen und den Blick dabei verlieren, dass man als Fremdling eigentlich nicht ruht. Denn da, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende in Sicht. Denn ewig ist dieses Leben hier unten sicher nicht. Was sollte es bedeuten, wenn Jesus daher spricht, betet und wacht, denn der Sohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht? Wie viel Zeit habe ich denn wirklich verbracht, zu flehen mit größter Dringlichkeit? Wenn Jesus dann käme, wäre ich bereit? Und vielleicht verspüre ich diesen Frust, dass ich nicht will, dass dieses Leben endet. Aber mal angenommen, dass ich da, wo es endet, etwas viel Besseres finde. Dass ich dich da finde und siehst du, da stehe ich wieder wie ein Kind, erwarte, dass morgen alle Sorgen anders sind. Und während ich auf ein irdisches Morgen warte, den Tag in einer Zuversicht starte, redet Gott von einem Morgen, das ich leugne, denn wie oft nehme ich ihn ernst, wenn er spricht, erwarte mich heute. Ich erwarte viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel. Ist die Ankunft des Herrn, auch wenn er offenbarte, sie sei nicht mehr fern, stehe ich nicht jeden Tag auf dem Turm meiner Warte, Augen zum Himmel gerichtet, voll Hoffnung, dass der Himmel sich lichtet. Wenn Jesus heute käme, wobei würde er mich dann finden? Würde ich die Welt überwinden, meine Sünden hinter selbstgemachten Blättern verstecken und denken, dass wenn sie niemand sieht, wird er sie auch nicht entdecken? Oder würde ich auf einmal merken, dass hinter all den Scherzen, die ich so oft mache, keine Ewigkeit steckt? Denn mitten im Herzen stecken verdeckte Gedanken und wenn sie jemand sehe, wird man denken, ich hätte nie von der Liebe Christi geschmeckt. Und wie wär's mit der Liebe? Weil ich auf einmal merken würde, dass ich die Zeit, die noch bliebe, auskosten müsste. Nicht zur Befriedigung meiner Lüste, sondern weil ich im Herzen genau wüsste, dass meine Liebe bis jetzt niemanden in Staunen versetzt und kein Zeugnis dafür gibt, wen meine Seele wirklich liebt. Würden wir Jesus heute erwarten, wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden? Ja, wir sind bereit, den Herrn zu erwarten, ruft mir mit Worten, selten mit Taten, denn um ehrlich zu sein, ist meine Sehnsucht nach ihm oft so klein und unweigerlich frag ich mich, wenn ich Jesus doch liebe, wie kann das sein? Denn klingt es nicht fromm, wenn ich singe, Vater, komm, und gleichzeitig denke, aber bitte erst am Ende meines Lebens. Denn bis zum Ende meines Lebens will ich einiges erleben und versprochen, auf Umwegen werde ich dir am Ende mein Leben geben. Denn heute verschiebe ich vieles auf morgen, denn die Zeit, die du mir heute gibst, würde ich mir lieber borgen und selber gebrauchen. Aber versprochen, später werde ich missionieren, zerbrochen vor deinem Thron resignieren und endlich kapieren, dass wenn ich dir mein Leben gebe, ich alles gewinne. Später habe ich Christi Sinn, werde mehr beten und vergeben, nicht jetzt, weil du nicht kommst, denn würdest du kommen, wärst du entsetzt, dass man die Talente, die du uns anvertraust, so wenig schätzt. Später werde ich mehr lieben, mehr für dich geben, öfter deinen Namen bekennen und mich von allen Sünden trennen. Ich weiß zwar, dass es vielleicht damals schon Zeit war, alles zu geben, aber eben weil ich denke, dass du heute nicht kommst, nach 2000 Jahren habe ich meine Talente vergraben, denn ist es nicht besser, wenigstens eines zu haben? Im Grunde genommen reicht es doch, dass wenn ich jemanden notleiden sehe, ich Notiz von ihm nehme. Und wenn mein Bruder leidend am Wegrand liegt, ich noch überlege, ob ich damit durchkomme, dass man 2 Meilen weit weg von ihm geht, weil da, wo Liebe sein sollte, ist nur diese Kälte. Ein bedachtes Schweigen meines Herzens und ich spüre nur selten, dass das Leid meines Nächsten ein Schmerz ist. So ziehe ich gebannt meinen Weg von dann und hoffe, der Herr hat's nicht gesehen. Kommt nicht wie ein Dieb in dieser Nacht, denn ich weiß, dass wenn man Gutes nicht tut, hat man ihn erneut ans Kreuz gebracht. Und Jesus, bevor du kommst, wollte ich eigentlich Karriere machen. Eine Familie gründen und Orte bereisen, denken Menschen noch leis und geben selbst den Beweis, dass wir in unseren Zeiten nicht auf Jesus vorbereitet sind. Bist du ein treuer Knecht? Ist deine Umkehr zu ihm echt oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht, denn du liebtest nicht ihn, sondern liebtest dich? Und dann wirst du deinen Lohn empfangen. Bist ohne den Schöpfer den Weg gegangen, denn er wollte sein dein treuster Freund, doch du sahst ihn nur als bedrohlichen Feind. Obwohl er doch starb für deine Last, hast du dann zuletzt deine Chance verpasst. Drum stell dir die Frage, ist Christus dein König, denn sonst wird er sein dein Richter auf ewig. Ich denke oft an Dinge, die morgen sind. Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, doch ich will nicht mehr unmündig sein. Lebe im Heute, sodass ich meine Zeit nicht vergeude, denn vielleicht holt er uns heute noch heim. Denn diese Welt ist nicht unser ewiger Aufenthalt. Und bis die laute Posaune erschallt, wie würde es sein, wenn wir rufen, Herr, komm bald. Wenn Jesus heute käme, wär's das, wonach ich mich sehne?
Also wenn euch das jetzt auch zu schnell ging, aber ihr es trotzdem sehr gut fandet, dann kann ich euch empfehlen, das nochmal zu Hause anzuhören. Man muss im Internet einfach nur, wenn Jesus wiederkäme, eingeben und dann werdet ihr es gleich finden. Ja, also ich will am Ende nochmal zusammenfassen, dass ihr vielleicht euch auch 3 Punkte mit nach Hause nehmen könnt. Und zwar, Jesus kommt irgendwann wieder, wir wissen nicht, wann es ist und deshalb ist die Frage, vor der wir stehen, bist du bereit, sind wir bereit? Und als erstes haben wir darüber geredet, dass wir nicht nach irdischem trachten sollen, sondern nach himmlischem trachten sollen, wie in Kolosser 3, Vers 2. Dann haben wir darüber geredet, über Sünde und über dieses Zitat von John Owen, töte die Sünde oder sie wird dich töten. Und als letztes haben wir darüber geredet, dass es uns wichtig sein sollte, anderen von Jesus zu erzählen, weil wir nie wissen, wie lange wir noch Zeit haben. Und am Ende will ich jetzt noch beten. Danke, Jesus, dass du irgendwann wiederkommst und dass du unserem Leben auch dadurch überhaupt erst einen Sinn gibst. Und ich will dich bitten, dass wir unser Leben auf unserer Erde darauf ausrichten, dass du jede Sekunde wiederkommen könntest und dass wir mit diesem Leben dann auch ein Zeugnis sind für andere Menschen und wir gerade auch in der nächsten Woche vielleicht auch immer darauf bedacht sind, dass wir nicht nach irdischem trachten, sondern nach himmlischem. Amen.